Radio Free FM präsentiert 10 Tage, 10 Themen. In Kooperation mit dem Internationalen Donaufest 2012. Auch heute schwimmt wieder eine Sendung gegen den Strom. Jetzt on air auf der 102,6.
Ja, guten Abend, hier ist der Karl-Heinz Riebe und viel Spaß beim Herrengedeck mit Andreas Gudik.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik. Einen wunderschönen guten Abend zusammen wünscht das Herrengedeck Fußballkultur mit Musik auf Radio Free FM. Am Mikrofon ist Andreas Kulik. Ja, und dass das Herrengedeck heute an einem Mittwoch und nicht wie gewohnt an einem Sonntag läuft, das haben wir gerade gehört, das hat seinen Grund. Denn heute Abend bin ich sozusagen mit einer Sonderausgabe live auf Sendung vom Donaufest 2012 in Ulm, das seit letzter Woche und noch bis zum 15.07. läuft. Aufbruch entlang der Donau, unter diesem Motto steht das Fest dieses Jahr. Ja, und das Motto kommt im Herrengedeck gerade wie gerufen, um einen Beitrag zum Programm beizusteuern. Fußballerischer Aufbruch entlang der Donau, das österreichische Wunderteam der 30er Jahre, so lautet der Titel der Sendung heute Abend. In den kommenden gut 60 Minuten werden wir uns mit dem besten Fußballteam, das die Vorkriegszeit der 30er Jahre zu bieten hatte, auseinandersetzen. Wir, das sind ich und mein heutiger Gast David Forster, der mir gleich live aus Wien zugeschaltet sein wird. Er ist Autor und versierter Kenner der österreichischen Fußballgeschichte, darüber hinaus Lektor an der Universität Wien und Historiker im Archiv der israelitischen Kultusgemeinde in Wien. Gleich also alles rund um den fußballerischen Aufbruch entlang der Donau und das österreichische Wunderteam. Vorher aber noch ein Stück, dessen Titel wohl eher den aktuellen Zustand der österreichischen Fußballnationalmannschaft beschreibt. Austrias Fußballikone Hans Krankl singt zusammen mit Kotthans Kapelle Rostige Flügel.
Da kommt Kranke vorbei, diesmal ist er neben die Wacker, ist im Strafraum, ist am Schuss. Da, 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 Ivan Naric, Kranke schießt ein, 3-2 für Österreich.
Ja, die rostigen Flügel, die hat seit langem schon die Nationalelf Österreichs, doch das war nicht immer so. In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, da war Österreich tatsächlich eine Zeit lang das Maß aller Dinge im internationalen Fußball. So gut war das Team gar, dass man es ehrfürchtig das Wunderteam nannte. Ich zitiere aus der Programmankündigung des Donaufestes: Wunderteam. Diesen Namen gab man der österreichischen Fußballnationalmannschaft, die zu Beginn der 1930er Jahre 12-mal in Folge ungeschlagen blieb. Mit hohen Siegen über europäische Spitzenteams, darunter auch ein 6:0 gegen den Erzrivalen Deutschland, sorgte Österreich damals für Begeisterung. Besondere Berühmtheit erlangte das Wunderteam darüber hinaus wegen seines sogenannten Scheiballspiels. Dieses technisch anspruchsvolle Kurzpassspiel kombinierte britische Dynamik mit einer gepflegten Portion Wiener Schmäh. Damit perfektionierte das Wunderteam den Donaufußball, wie er seinerzeit auch in der Tschechoslowakei oder Ungarn gespielt wurde. Ja, und jetzt bleibt mir noch zu sagen, dass andere Quellen übrigens berichten, dass das Team gar 14 Spiele in Folge unbesiegt blieb. Aber was es mit diesem Wunderteam und seiner Art Fußball zu spielen tatsächlich auf sich hatte und auch warum der österreichische Fußball heute vielleicht nicht mehr ganz so wunderbar ist, darüber möchte ich mich jetzt mit meinem Gast David Forster unterhalten, der mir live aus Wien zugeschaltet ist. Einen schönen guten Abend und willkommen im Herrengedeck, Herr Forster.
Schönen guten Abend aus Wien.
Ja, Herr Forster, ich habe das Wunderteam jetzt gerade anmoderiert und es war ja sehr berühmt für sein sogenanntes Scheiballspiel. Können Sie uns mal kurz sagen, was das eigentlich ist?
Ja, Sie haben es in der Moderation ja schon ganz gut zusammengefasst. Es geht darum, dass das Scheibeerben ein schnelles, flach gespieltes, im Unterschied zum englischen Spiel, Kurzpassspiel war, mit viel Witz und Tricks, mit Schmäh, wie Sie richtig gesagt haben. Und dieses Kurzpassspiel wurde von den Tschechen übernommen, die das Anfang des Jahrhunderts schon praktiziert haben und dann vor allem durch die Ungarn.
Ergibt sich daraus denn ein Spielkonzept, das man irgendwie beschreiben könnte? Oder verbindet man das Konzept tatsächlich nur mit diesem Begriff Scheiballspiel und es weiß dann auch sofort jeder, was gemeint ist?
Das Scheiballspiel meint die Art, den Spielstil. Ja, natürlich stand dahinter auch noch ein Spielsystem, ein taktisches Konzept. Und das war eine Abwandlung des schottischen 2-3-5. Das hat man auch Pyramidensystem genannt. Wenn man sich vorstellt, an der Spitze der Pyramide steht der Tormann und in Richtung der Stürmer wird es immer breiter. De facto hat Teamchef Hugo Meisler aus diesem schottischen 2-3-5 ein 2-2-1-2-3 gemacht, ja. Aber im Wesentlichen war es das, kombiniert mit dem Spielstil des Scheiberns.
Ja, Sie haben jetzt den Hugo Meisel, das war der Trainer der österreichischen Elf in diesen Jahren, schon erwähnt. Wie eng ist der Erfolg der Mannschaft denn mit ihm verbunden und auch die Art und Weise zu spielen?
Ja, er war natürlich und wird auch heute noch so genannt, der Vater dieses Wunderteams. Er war der längst dienendste Teamchef in der österreichischen Fußballgeschichte, also das ist in Deutschland der Bundestrainer. Er war Teamchef von 1913 und es gab eine Unterbrechung im Ersten Weltkrieg, aber er war das bis 1937. Und natürlich hat er dann in zwei Jahrzehnten den österreichischen Fußball wesentlich geprägt. Er war Schiedsrichter, er war Funktionär, er war FIFA-Delegierter, er war Trainer eben. Und er war wohl auch ein Fußballverrückter.
Und er hatte auch einen fußballverrückten Co-Trainer, das war Jimmy Hogan. Nur kurz ein paar Worte zu dem. Der kam aus England. Hat der da auch so ein bisschen Wissen über dieses schottische Kurzpassspiel mitgebracht?
Ja, absolut. Der Hogan hat zur Jahrhundertwende als Spieler in England gespielt. Und ab 1910 trainiert er dann Nationalmannschaften und Vereine auch auf dem Kontinent. Und der Meisel hat ihn in den folgenden Jahren immer wieder nach Österreich geholt. Und so kam es auch, dass eben Hoge nochmal quasi Co-Trainer des Wunderteams war. Und es ist natürlich davon auszugehen, der Hogan war in der Schweiz, in Deutschland, in Ungarn, dass er überall dazugelernt hat. Und gleichzeitig natürlich seine Wurzeln nicht vergessen hat und all das war für Meisel bestimmt nützlich.
Jetzt war ja dieses Team eben, wie gesagt, unter diesen beiden unheimlich erfolgreich. Ich habe schon gesagt, es war eigentlich das Maß aller Dinge in Europa, wenn nicht gar weltweit, und hat dann diesen ehrenvollen Namen erlangt, Wunderteam. Wie kam es denn dazu?
Ja, die Bezeichnung Wunderteam taucht auf, nachdem Österreich Deutschland in Berlin 6-0 besiegt hat im Mai 1931. Und da sprechen dann Berliner Zeitungen von einem Wunderteam. Die Geburtsstunde dieses Wunderteams ist aber schon eine Woche vorher ein 5-0 gegen Schottland in Wien. Und das war die erste Niederlage der Schotten auf dem Kontinent. Davor war Österreich auch schon zweimal ungeschlagen und dann beginnt eben eine lange, lange Serie. Und da wurde fast alles geschlagen, was Rang und Namen hat. Und so hat sich dieser Begriff Wunderteam gehalten und durchgesetzt. Wie lange man diese Serie rechnen will, da gibt es verschiedene Rechenarten. Einige sagen, das Ende des Wunderteams kam im Dezember 1932 in London, als das Wunderteam gegen England verlor mit 3-4. Das ist aber eine Niederlage und das ist vielleicht auch typisch für Österreich insgesamt, die als Sieg gefeiert wurde. Andere Sichtweisen setzen das Ende des Wunderteams erst im April 1933 an, also dann hätte die Ära fast 2 Jahre gedauert. Da hat Österreichs Nationalteam gegen die Tschechoslowakei verloren.
Das heißt, es ist bis heute eigentlich unklar oder, naja, die Serie des Wunderteams hält dementsprechend so lange, je nachdem, nach welcher Quelle man sie richtet. Kann man das so sagen?
Ja, oder ob man sagt, es geht bis zur ersten Niederlage, das wäre dann eben Stamford Bridge, oder danach haben sie ja wiederum gewonnen, bis sie dann eben gegen die Tschechoslowakei verloren haben. Ich meine, man kann es auch den ganzen Zeitraum dieser ersten Hälfte der 30er Jahre betrachtet, also der richtige Einschnitt, wo es dann wirklich auch wieder bergab geht, kommt überhaupt erst im WM-Halbfinale im Juni 1934, als Österreich gegen Italien verliert. Mhm. Eine Niederlage, die auch heute noch als unglücklich und ungerecht hierzulande betrachtet wird. Und wenn man so rechnet, kam Österreich in 31 Länderspielen auf 21 Siege und auf nur 3 Niederlagen. Dabei wurden 101 Tore geschossen. Das heißt, das Wunderteam war einfach auch eine sehr effektive Tormaschine.
Was zeichnete das Team denn sonst noch aus, außer dass es viele Tore erzielt hat und für dieses Scheiballspiel so berühmt war?
Ja, ich denke, es war eben ein sehr offensives Team, aber das Wunderteam hatte auch einen Spitzentormann und eine, wenn man sich die zeitgenössischen Zeitungsberichte anschaut, als kompromisslos geltende Verteidigung. Und ich meine, wenn man sozusagen in all diesen Linien gut ist, in der kreativen, offensiven Abteilung viele Tore schießt, aber hinten gut steht, dann wird man wohl zu einer der beherrschenden Fußballmächte der Welt, ja.
Ja, die Österreicher haben damals ja nicht nur die Schotten besiegt und die Deutschen und die Franzosen, sie haben sogar die starken Ungarn geschlagen, das war ja damals auch eine ganz große Mannschaft und wurden dann
8-2, ja.
Relativ hoch sogar und wurden dann als inoffizieller Europameister geführt, denn EMs gab es damals ja noch nicht, aber jetzt haben sie das Halbfinale der WM in Italien 34 ja schon angesprochen. Wieso hat es diesem Team dann nie zum ganz großen Wurf und einem Titelgewinn gereicht?
Naja, also das sehe ich ein bisschen differenzierter. Der EM-Vorläufer, dieser Europapokal der Fußballnationalmannschaften, den hat Österreich in der Saison 31-32 gewonnen. Dieses Turnier wurde nämlich quasi wie als Meisterschaftsbetrieb gespielt. Und damals zum Beispiel titelten die österreichischen Zeitungen Österreich Europameister. Das heißt, in der damaligen Wahrnehmung war das ja wohl der Europameistertitel, ein offizieller Europameistertitel. Und es war auch ein ungemein populärer Bewerb mit unglaublichen Zuschauermassen, die der Bewerb angezogen hat. Klar, es gab damals noch keine Qualifikation für diesen Bewerb und die mitteleuropäischen Mannschaften haben sich das untereinander ausgeschnappt. Aber das war natürlich ein Titelgewinn. Und was Weltmeisterschaften angeht, 1930 in Uruguay, da hat Österreich auf die Teilnahme verzichtet und 1934 in Italien war einfach der Zenit dieser Mannschaft wohl schon überschritten.
Ja, und wer die Säulen und die Spieler des Teams waren, das da gespielt hat und die eventuell ihren Zenit schon überschritten hatten, darüber sprechen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Musik und Herr Forster, Sie haben sich da 2 Titel ausgesucht. Was hören wir denn jetzt?
Ja, ich freue mich sehr, dass ich ein paar Musikwünsche äußern durfte und die kreisen alle um Wunder und Helden und auch um Wien. Und ich freue mich, wenn Sie jetzt von Nena Wunder geschehen, im Remake aus 2002 und von Österreichs größten Popstar Falco Helden von heute spielen.
Ja, dem Wunsch kommen wir doch nach und jetzt starten wir mit der Nena. Bis gleich, wir sind gleich wieder da. alles wartet auf die Helden. Ja, hier im Herrengedeck braucht man eigentlich nicht mehr lange warten, denn die Helden waren schon da, damals in den 1930er Jahren in Österreich. Da hat es das sogenannte Wunderteam gegeben. Und am Telefon habe ich natürlich live in Wien nach wie vor David Forster. Herr Forster, Sie haben uns schon viel erzählt über das Wunderteam. Jetzt wollten wir mal noch kurz auf die Spieler eingehen. Wer waren denn diese tragenden Säulen des Wunderteams?
Ja, also das ist ein bisschen eine schwierige Frage. Das ist so, wie wenn man das auf die aktuelle spanische Mannschaft anwenden würde. Ich denke, beide diese Mannschaften sind jeweils ein sehr starkes Kollektiv. Aus diesem Kollektiv stechen damals wie heute natürlich einige Weltklasse-Spieler heraus. Im Falle Österreichs würde ich nominieren Tormann Rudi Hieben. Der war bemerkenswerterweise auch der einzige Nicht-Wiener in dieser Mannschaft. Der kam aus der Steiermark. Dann natürlich Matthias Schindedar, der große Star. Und enorm wichtig waren mit Sicherheit auch Anton Schall, der der erfolgreichste Torschütze war. Und sein Konterpart als Flügelstürmer Adolf Vogel. Und es ist ganz lustig, wenn man sich die alten Radioübertragungen anhört, dann kann man richtig das Kurzpassspiel noch heraushören, denn da geht es immer Vogel zu Schall, Schall zu Vogel, Vogel zu Schall. Und ja, da kann man fast ein bisschen mithören, wie das Tiki-Taka der 30er Jahre vielleicht funktioniert hat.
Ja, und auf diesen Matthias, Sie haben gesagt Schindler, habe ich das richtig verstanden, mit SCH am Anfang?
Ja, ja, also geschrieben ist er mit S, aber genau, weil er tschechische Wurzeln hat, sagt man Schindler.
Also auf Schindler werden wir nachher auch nochmal gesondert zu sprechen kommen. Was die Teams oder die Spieler des Teams aber gemeinsam hatten und auch eben die Teams dann in Österreich, die Fußballvereine, es waren alles Profiteams und das heißt, die Spieler des Wunderteams waren dementsprechend alles Profispieler. Denn 1924 bereits, relativ früh also, wurde in Österreich die erste Profiliga des Kontinents gegründet. Wie kam es denn gerade dazu, dass diese Entwicklung in Österreich so rasch vonstatten ging?
Man muss sich vorstellen, der Fußball war zu diesem Zeitpunkt in Österreich gerade mal 30 Jahre alt. Eine Meisterschaft gab es ab der Saison 1911, 1912. Und ganz so wie in Deutschland auch, waren das Scheinamateure. Das heißt, die hatten zwar alle Berufe, aber Geld und so weiter wurde quasi unter der Theke vergeben. Und Österreich war durchaus ein Proponent, innerhalb der FIFA eine Regelung zu finden, wie europaweit, also auf dem Kontinent meint, dass damals der Profifußball eingeführt werden könnte. Und da das gescheitert ist, hat Österreich dann den Alleingang gewagt. Wobei der Anlassfall eigentlich ein verbandsinterner Konflikt war, der dazu geführt hat. Ich denke, das Ziel dieser Einführung des Berufsfußballs war, endlich einmal klare Verhältnisse, professionelle Strukturen zu schaffen. Der Schritt war aber nicht unumstritten, weil vom Scheinamateurismus ist man bald zum Bettelprofessionalismus gekommen, wie das genannt wurde. Das heißt, die Vereine konnten sich das nachher auch sehr schlecht leisten. Begünstigt hat aber die Situation dann, dass in den zwei Jahren darauf auch die Tschechoslowakei und Ungarn zum Profifußball übergegangen sind.
Der Profifußball hat jetzt auch viele Spieler aus dem Ausland angezogen. Hat das irgendwie die Qualität des österreichischen Fußballs verändert oder vielleicht sogar verbessert?
Absolut. Diese ausländischen Profispieler nannte man dann damals schon Legionäre und gerade die ungarischen Legionäre waren sehr wichtig, weil sie viel Spielkultur und eben das Kurzpassspiel mitgebracht haben. Und aus der Kombination davon ist dann eben die berühmte Wiener Schule entstanden. Es ist ein bisschen so wie beim Essen. Wien hat sich auch beim Essen das Beste aus allen Ländern der Monarchie zusammengeklaut. Und ähnlich wurde mit dem Fußball verfahren. Umgekehrt glaube ich aber auch, dass auch der österreichische Beitrag im Ausland dann sehr wichtig war, weil zu dieser Zeit eben auch hunderte Österreicher ins Ausland als Fußballer und Trainer gingen, beispielsweise in die später gegründete französische Profiliga. Und ja, überall dort gab es dann eben einen Austausch von Spielkulturen und Spielstilen. Und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, absolut. Also gerade die Ungarn waren für die Entwicklung in Österreich immens wichtig.
Ja, und eben die Ungarn und auch in der Tschechoslowakei, da wurde ein ganz ähnliches Spielkonzept verfolgt wie in Österreich. Und außerhalb Mitteleuropas sprach man daher sehr gerne auch vom sogenannten Donaufußball. Wieso gerade kam es in der Donauregion zu so einer Ballung erfolgreicher Mannschaften und welche Rolle spielte dabei die Habsburger Monarchie?
Ja, also wenn ich mich nicht irre, haben die Italiener den Begriff des Donaufußballs geschaffen. Wie kam das? Naja, einerseits hatten diese drei Länder natürlich viele Gemeinsamkeiten in der Entwicklung, eben Stichwort zum Beispiel Profiliga, im Spielsystem, weil alle bei den Schotten ein bisschen abgeschaut haben oder sehr viel abgeschaut haben. Und dann gab es natürlich eben diese gemeinsame Vergangenheit durch die Monarchie. Und die drei Länder waren dann einfach sehr eng verbunden. Sie spielten ähnliche Spielsysteme, sie hatten alle einen Profibetrieb und dann gab es natürlich noch den Mitropa Cup und dieser quasi Vorläufer oder altertümliche Vorläufer der Champions League hat die drei Länder fußballerisch noch näher gebracht und dadurch konzentriert sich das so auf diese Region von Fußball Mitteleuropa. Und also außerhalb der britischen Inseln wurde wohl da auch dann der beste Fußball gespielt.
Jetzt ist es ja so, dass zum Beispiel Deutschland damals ja noch relativ weit weg war natürlich von dem Niveau, aber die Deutschen hatten sich eher bei den Engländern angelehnt und haben ja doch ein sehr athletisches Spiel mit Mannschaftsgeist und Konzepttreue gespielt und viel auf Laufarbeit Wert gelegt und so weiter. Und die Österreicher, denen hat man damals ja schon den Begriff Wiener Walzer oder Ballett dann zugeschrieben. Wieso haben sich die Österreicher da so abgegrenzt und mehr in diese Ballverliebtheit und Technik, mehr sich das zu eigen gemacht? Wieso hat es nicht das englische System jetzt in der Stärke übergegriffen? Gibt es da nochmal eine klarere Definition?
Ja, ich hab auch gelesen, dass die Wiener durchaus davon begeistert waren, dass es eben auch ein englisches Spiel gab, das nicht Kick and Rush war. Also die Engländer und Schotten, die den Fußball nach Wien und nach Österreich gebracht haben, die spielten ein klassisches athletisches Kick and Rush, so wie das Deutschland dann auch betrieben hat. Aber auf den britischen Inseln selbst ging ja die Entwicklung auch weiter und dort gab es auch dann durchaus auch schon mal ein schnelleres, flacheres Spiel. Und ich glaube, das hat hier, als der Fußball zu einer Massenkultur, einer populären Massenkultur wurde, die Leute einfach auch mehr begeistert. Und der Erfolg hat ja dann sowohl den österreichischen oder Wiener Vereinen wie auch den Nationalmannschaften recht gegeben. Ja, und so hat man sich dann lange auf dieses Rezept gestützt. Das war dann nach dem Zweiten Weltkrieg aber ein bisschen ein Problem, weil da wollte Österreich nicht von der schottischen Pyramide wieder weg und damit war die Entwicklung in der Welt schon wieder längst weiter.
Ein fatales Schicksal hat ja der österreichische Fußball oder auch ganz Österreich dann schon vorher erfahren, nämlich mit dem sogenannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Und 1938 oder ganz genau am 3. April, da fand ein sogenanntes Verbrüderungsspiel statt und das hatte man angesetzt, weil eine Woche später die Volksabstimmung über diesen Anschluss sein sollte. Was war das für ein Spiel und was hatte es mit dem auf sich?
Naja, einerseits sollte das letzte Spiel in dieser Zusammensetzung sein. So hat das der Völkische Beobachter damals geschrieben. Es gab ja dann keine österreichische Nationalmannschaft mehr. Andererseits war es eben ganz klar Propaganda für diese Volksabstimmung. Das Match sollte für positive Stimmung, für einen Geist der Verbrüderung sorgen. Man darf auch nicht vergessen, gerade im Fußball war seit diesem Spiel um Platz 3 bei der WM in Italien 1934, dass Österreich gegen Deutschland etwas überraschend verloren hat, durchaus eine Rivalität und eine Missstimmung drinnen. Und das Versöhnungsspiel sollte auch in diesem Sinne den Geist der Verbrüderung hineintragen. Was passiert ist, war dann, dass die deutsch-österreichische Mannschaft, wie das dann hieß auf dem Matchplan, mit 2-0 gewonnen hat und es ist interessant, weil es kaum ein Match aus der NS-Zeit gibt, über das heute noch in Österreich so viele Mythen und auch Geschichtslügen, man muss es so hart ausdrücken, verbreitet werden und Mythen, an die heute eben noch gerne geglaubt wird, dass das eine Widerstandstat war, die deutschen Besetzer noch einmal eben zu schlagen.
Fortan war ja Österreich dann als Gau 17 Ostmark ans Deutsche Reich angegliedert und Sie sagen es ja gerade, das Nationalteam war am Ende im Prinzip, also es wurde ja offiziell dann aufgelöst und der damalige Trainer Sepp Herberger, der Reichstrainer, der hatte dann die Vorgabe, aus beiden Teams eine Mischung zu machen, nach dem System 5+6 oder 6+5, also immer 5 Spieler aus dem sogenannten Altreich und 6 aus der Ostmark oder umgekehrt. Und er nannte das dann eine Wiener Melange mit preußischem Einschlag. Wie sehr haben die Österreicher ihrer Nationalmannschaft nachgetrauert und wie sehr hat sich das Spiel dieser neu zusammengewürfelten Mannschaft denn dann verändert?
Ja, es gab dann eben eine Anführungszeichen großdeutsche Mannschaft nach dieser Formel, die gab es in dieser Form für die Weltmeisterschaft 1938 in Frankreich, für die Österreich zwar qualifiziert gewesen wäre, aber dann nicht teilnehmen konnte, weil es keinen österreichischen Fußballbund und keine österreichische Nationalmannschaft mehr gegeben hat. Danach wurde dieses 6+5 aufgelöst und es gab auch 8+3 und alle anderen möglichen Zahlenkombinationen. In Wien hat man gerade das miserable Abschneiden bei der Weltmeisterschaft 1938 in Frankreich ganz klar auf die Deutschen geschoben. Also wenn quasi die Hälfte der Mannschaft deutsche Spieler war, dann kann da nichts draus werden. Umgekehrt in Deutschland hat man, also im Altreich, Anführungszeichen, hat man wieder gesagt, die Wiener waren so schlecht. Ja. Fakt ist einfach, diese Mischkulanz hat nicht gut funktioniert. Und es gab einfach auch einen Clash der Systeme. Pyramidensystem gegen WM-System. Und für die Österreicher hing da aber sehr viel, auch während der Jahre der NS-Herrschaft, sehr viel Lokalpatriotismus dran. Das heißt, was diesen Streit der Systeme angeht, hat das Regime versucht zu beschwichtigen. Und man hat auch die Österreicher auf Vereinsebene dann natürlich weiter ihr schottisches Pyramidenspiel spielen lassen.
Allerdings nicht mehr als Profis, ne? Weil den Professionalismus hat man ja dann verboten.
Richtig, das ist natürlich eine der ganz gravierenden Änderungen. Der Profifußball war abgeschafft, der österreichische Pokalbewerb war abgeschafft, die österreichische Meisterschaft war nicht viel mehr als eine regionale Gauliga innerhalb der großdeutschen Meisterschaft. Unter die gravierenden Änderungen darf man natürlich nicht vergessen, die jüdischen Mannschaften wurden ausgelöst und alle Juden, die im Fußball als Funktionäre, als Spieler, als Schiedsrichter, als Sportjournalisten wichtig waren, die wurden ausgeschlossen von dem Sport, die wurden vertrieben und später auch mitunter ermordet. Das waren natürlich gravierende Einschnitte, die dann mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, das kam noch dazu, weil dann gab es natürlich Einberufungen von Spielern zur Wehrmacht und es gab Tote.
Jan, wir werden gleich auf den Star der Mannschaft zu sprechen kommen, das war Matthias Schindler und welche Bedeutung er hat und auch den Vorwurf, er hätte mit den Nazis paktiert, ob da was dran ist und wenn ja, was. Vorher hören wir aber nochmal Musik. Und zwar haben Sie sich nochmal 2 Titel ausgesucht.
Richtig.
Was darf ich denn anspielen?
Ich hätte sehr gerne die Stranglers mit No More Heroes, denn jede Zeit von Helden ist irgendwann auch vorbei. Und die Toten Hosen mit Unsterblich.
Ja, dann würde ich sagen, bekommen Sie doch die beiden und los geht's. Anymore. Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik beim Donaufest 2012 in Ulm mit dem Thema das österreichische Wunderteam der 30er Jahre. Und dieses Team hatte einen großen Star, Herr Foster, live in Wien immer noch. Wer war denn dieser Star und was machte ihn zu einem solchen?
Nun, er war ein Filigrantechniker. Er gilt vielen heute noch als der beste österreichische Fußballer aller Zeiten. Er war ein Tänzer auf dem Fußballfeld, ein Trickser. Er war zugleich aber auch ein früher Popstar des Fußballs als Werbeträger. Er hat in einem Film mitgespielt und so weiter. Ja, unsterblich macht ihn auch die Umstände seines Todes im Jahr 1939, die nie ganz geklärt wurden. Es gibt verschiedene Thesen, dass es ein Unfall war, dass es ein Suizid war oder dass es sogar Mord war. Und die Wiener und Österreicher lieben natürlich solche Geschichten.
Ist denn da irgendwas dran?
Ja, ich persönlich glaube, die Unfallthese, so unspektakulär sie ist, ist die wahrscheinlichste. Mhm. Und die anderen sind schon sehr abwegig.
Schindler wurde ja der Papierrenner genannt, weil er so leicht und auch ein wenig schmächtig war. Wie kann man sich das denn vorstellen? War das so ein Star-Rummel wie heute damals um ihn? Oder wie war er so auch in der Gesellschaft und im alltäglichen Leben angesehen?
Also den kannte natürlich jeder in Wien. Er hatte auch ein Sportgeschäft mit Sportartikeln. Er war Werbeträger für Joghurt und so weiter. Also der war schon weithin bekannt. Aber es war natürlich noch eine ganz andere Zeit. Das heißt, der Schindler konnte auch einfach irgendwo hingehen. Und dann drängten sich bestimmt ein paar Buben um ihn, die ein Autogramm oder Freikarten fürs nächste Spiel wollten. Aber mit heutigen Starverhältnissen kann man das trotzdem dann wieder doch nicht vergleichen.
Ja, später wurde ihm ja vorgeworfen, er hätte mit den Nazis paktiert, da er für lediglich 20.000 Reichsmark das Café eines jüdischen Mitbürgers in Favoriten kaufte und fortan betrieb. Wieder andere Quellen machen aus Schindler den schon angesprochenen Sturmführer des Wunderteams, der quasi den Widerstand geprobt hat, weil er im Verbrüderungsspiel ein Tor gemacht hat. Was stimmt denn nun? Wie ist er denn in der Geschichte zu bewerten?
Also mit Widerstand gegen das Nazi-Regime hat Schindler ganz bestimmt gar nichts zu tun, auch wenn es sehr viele solche Legenden rund um ihn herum gibt. Aber das sind letztendlich Konstruktionen, Wunschbilder. Er war leider ein Arriseur, der von diesem gigantischen Raubzug profitiert hat. Strukturell gesehen hat er einen Grund, weil er nach der Abschaffung des Profifußballs ja auch keinen Job hatte. Aber moralisch gesehen war das natürlich falsch, dieses Kaffeehaus zu arisieren. Es wird auch gerne gesagt, der Kaufpreis sei fair gewesen, aber das sind Legenden, die mittlerweile widerlegt sind.
Macht ihn das tatsächlich zu jemandem, der mit den Nazis paktiert hat, oder macht ihn das jetzt zu jemandem, da fehlt mir das Wort.
Ja, meiner Meinung nach macht ihn das zu jemand, der von den Nazis profitiert hat. Also das ist kein Kollaborateur im klassischen Sinn, aber er war ein Profiteur der damaligen Verhältnisse.
Der Autor Friedrich Thorberg hat ja später auch noch ein Gedicht über ihn geschrieben. So bleibt er uns ja auch bis heute erhalten. Ist er heute jungen Österreichern auch noch ein Begriff?
Natürlich, ja. Also den Schindler kennt man auch heute noch. Dieses Thorberg-Gedicht hat ihn sicher auch unsterblich gemacht, aber es ist auch ein Mitbegründer vieler Mythen. Zum Beispiel kommt da eben die Suizid-Mord-These aus politischen Gründen, die entsteht irgendwie auch mit diesem Gedicht.
Ist es eigentlich richtig, dass er eine jüdische Lebensgefährtin dann auch selbst hatte?
Also der Schindler hatte mehrere Freundinnen und... Also nacheinander, so wie ich okay. Gehört, wie man in Wien sagt, ja. eine davon war auch eine Jüdin, aber ich glaube auch, dass da wieder ganz viel nachträgliche Interpretation ist, um die Rolle dieses Nationalhelden umzudeuten.
Ja, lassen Sie uns nochmal zum großen Ganzen kommen. Welche Reaktionen würde ich denn ernten, wenn ich nach Wien käme und irgendjemand auf der Straße mal auf das Wunderteam oder den Donaufußball anspreche?
die Reaktion wäre geteilt, weil das Wunderteam kennt jeder, wenngleich wahrscheinlich kaum jemand dann die Hälfte der Mannschaft zusammenbringen würde. Aber als das erfolgreichste Nationalteam Österreichs ist es heute noch bekannt. Den Donaufußball würde ich sagen, mit diesem Begriff werden sie viel ungläubiges, verständnisloses Schauen provozieren, denn diesen Begriff kennt heute nur noch eine Minderheit. Ich glaube, dass durch das Nazi-Regime und später durch den Kalten Krieg dieses Städtedreieck Wien, Budapest, Prag zerschlagen wurde und daher auch sehr wenig Erinnerung daran besteht.
Ich habe gelesen, wenn man es auf den Fußball von heute in Österreich kommt, das Hauptproblem des österreichischen Fußballs sei, dass Österreicher den Fußballplatz als Theaterbühne sehen und einfach nicht gerne aufs Tor schießen. Das sei ihnen nämlich zu plump. Ist da was dran?
Ja, in Wien oder in Österreich sagt man, wenn ein Supertechniker aufgeigt, dann sagt man auch, dass der für die Galerie spielt, also wie von einer Theaterbühne. Ich fürchte aber, es liegt heute nicht daran, dass die Österreicher nicht aufs Tor schießen wollen, sondern dass sie das teilweise einfach nicht mehr können, wie man zuletzt ja auch ganz gut in den letzten Begegnungen mit Deutschland gesehen hat. Chancen waren da, aber die enden alle irgendwo vor dem Torschuss.
Ja, Herr Förster, eine letzte Frage kann ich Ihnen nicht ersparen, auch wenn sie wahrscheinlich schwer zu beantworten ist. Aber wenn doch Österreich damals so eine Fußballgroßmacht war und wirklich bestimmend und auch eine Vorreiterrolle hatte, warum ist es dann bis heute nicht eine der führenden Nationen im Weltfußball? Und warum ist das im Niveau nicht einfach, ich sag mal, gleich geblieben oder gar gewachsen?
Ja, also man kann deutlich sehen, dass es nach 1945 bergab gegangen ist. Es gab Phasen in den 50er Jahren, WM-Dritter 1954, in den 60er Jahren, in den 70er Jahren, wo es ganz gut war. Ich denke, der Anspruch in Österreich ist immer sehr groß. Die Ausbeute ist heutzutage insgesamt sehr bescheiden. Und die Faktoren, wie es dazu kommen konnte, ja, darüber wird hier viel diskutiert. Ich mag das nicht entscheiden, aber zu den Faktoren, die genannt werden, zählen Fehler im Training, Fehler in der Jugendarbeit, Fehler in der Taktik, das allgemein sozusagen, es gibt eine Wohlstandsthese. Österreich ist jetzt so wohlhabend, dass einfach keine Kinder und Jugendlichen oder nicht mehr in dem Ausmaß auf der Straße und auf der Wiese Fußball spielen und dass sich die Jugend eben mehr für Konsumgüter interessiert als für das Kicken. Das können alles Faktoren sein. Wirklich wissen tue ich es nicht. Man sieht es aber auch beispielsweise an Ungarn. Ungarn hat ja auch ein ähnlich tragisches Schicksal und das ist mir auch unverständlich, wie diese Mannschaft, die eben noch Mitte der 50er Jahre aufwärts so gut war, wie ein Land so in der Bedeutungslosigkeit verschwinden kann.
Ja, Herr Förster, ich danke Ihnen für Ihre Worte und für Ihre Analyse und muss Sie leider an der Stelle schon verabschieden, denn die Sendezeit ist nahezu zu Ende. Mir bleibt noch kurz zu sagen, dass durch die Sendung Andreas Kulig führte und der auch verantwortlich war für Musik und Redaktion. Und Herr Förster, ich möchte Sie aber nicht entlassen, ohne dass Sie sich nochmal das letzte Lied selbst anmoderieren, das Sie sich ausgesucht haben. Interessanterweise werde ich das spielen in einer Live-Version von der Wiener Hohen Warte, also dem Stadion, in dem das Wunderteam vielleicht sogar seine Geburtsstunde mit dem 5:0 gegen Schottland erlebte. Was hören wir denn jetzt?
Ich möchte auch noch kurz die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen bedanken und auf das Fußballmagazin Ballesterer zu verweisen, für das ich arbeite.
Sehr gerne. Großartiges Magazin, kann ich auch nur sagen.
In Nummer 48 haben wir eine Spezialausgabe zum österreichischen Wunderteam. Und zum Ausgang hören wir jetzt Kurt Ostbahn mit Stadt aus Star, Stadt aus Stein.
Die Stadt aus Stein.
Servus aus Wien.
Ja, servus zurück aus Ulm. Danke Ihnen, Herr Förster. War sehr interessant. Schönen Abend.
Danke Ihnen. Wiederhören.
Wiederhören.